Jesus, wir danken dir, dass dein Name so kraftvoll ist. Danke, dass wir uns in deinem Namen versammeln dürfen, auch in diesem neuen Jahr. Danke, dass du unser Herr und unser Gott bist. Und ich möchte dich so recht herzlich bitten, dass du heute Abend jeden begegnest, dass du im neuen Jahr jeden begegnest in deiner Kraft, in deiner Größe, in deiner Souveränität. Herr, danke, dass du uns zurufst, dass du mit uns und bei uns bist. Und Herr, dass all das, was wir heute Abend auch gesungen haben, Herr, dass es Realität in unserem Leben wird. Dass dein Wille geschieht in unserem Leben, im Leben von der Gemeinde, im Leben unserer Familie. Dort, wo wir leben, möchten wir sehen, dass dein Wille in Existenz kommt, dass Menschen zum Glauben an dich kommen, dass Menschen heil werden, dass Menschen dich, Gott, dich, Jesus, kennenlernen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Berufung finden und dass sie dort, wo sie leben, auch einen Unterschied machen dürfen. Ich danke dir, dass wir mit deiner Hilfe rechnen dürfen, auch an diesem neuen, im ersten Sonntag in diesem neuen Jahr. Amen. Amen. Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich, auch im Namen Jesu. Ich wünsche natürlich euch allen, auch im Namen von meiner Frau. Sie kränkelt immer noch ein bisschen. Möchte ich euch gottesreichen Segen wünschen. Ein gutes, gelingendes, gesundes und vor allen Dingen ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch an dieser Stelle. Ich habe mir so Gedanken gemacht, was könnte ich euch denn so am Anfang des Jahres mitgeben, so, dass ihr euch neue Vorsätze macht, die dann am 2. Januar schon vielleicht nicht mehr stimmen. Aber bevor ich mit meiner Predigt anfange, möchte ich natürlich, dass die Spekulationen aufhören, warum ich hier oben so ein dickes Pflaster drauf habe. Die Geschichte ist eine ganz einfache. Ich habe mich mit meinem Schrank im Flur angelegt und die Ecke hat gewonnen. Ich habe eine Kopfplatzwunde und die Ecke ist noch unbeschädigt dort an der Stelle, wo sie ist. Also ist nur eine kleine Kopfplatzwunde. Ich musste weder zum Nähen noch sonst was, noch habe ich eine Gehirnerschütterung. Aber es hat ein bisschen wehgetan. Das war so mein Start ins neue Jahr. Aber es hat ja auch, ist ja nicht so schlimm. Und wie das immer so ist am Anfang von einem neuen Jahr, niemand von uns weiß ja, was dieses Jahr alles passieren wird. Wir leben ja irgendwie immer ein bisschen ins Ungewisse hinein. Wir haben da so unsere Pläne, wir haben unseren Terminkalender. Selbst die Gemeinde hat ihre Agenda, da sind Termine festgelegt, Dinge, die wir tun wollen dieses Jahr. Und ich sage immer, ein Plan ist ein Plan. Am Ende des Jahres wissen wir, ob der Plan in Erfüllung gegangen ist und ob die Termine alle gestimmt haben. Wir planen Veranstaltungen, Ferien. Aber werden wir wirklich alles wahrnehmen können, so wie wir das geplant haben? Ich möchte einen sehr spannenden, wobei ich die Bibel immer sehr spannend finde, einen Text lesen, der uns ein bisschen herausfordern darf heute Abend. Es geht um Jesus. Es geht darum, wie Jesus seinen Jüngern begegnet. Und ich möchte euch 7 Gründe nennen, warum es sich lohnt, Jesus zu vertrauen. Und der Bibeltext steht in Matthäus 14. Ihr werdet ihn auch lesen können. Und dort die Verse 23 bis 33. Und da können wir schon von Jesus lernen. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. "Es ist ein Gespenst", meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an: "Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht." Da rief Petrus: "Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm her", antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. "Herr, hilf mir", schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte: "Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt?" Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: "Du bist wirklich der Sohn Gottes." Und spannend ist ja immer, wenn man so einen Bibeltext liest, in welchem Kontext steht er denn? Also was war da vorher passiert? Also die Jünger hatten erlebt, dass Jesus mit ein paar Broten und ein paar Fischen 5000 Menschen speisen kann. Das war die Geschichte, bevor sie auf den See Genezareth raus wurden. Und dann lesen wir diese für mich eigentlich eine außergewöhnliche, wie auch wunderbare Geschichte, die auch für uns zum Beispiel werden kann. Wir lesen hier in dem Text, dass die Jünger in den großen Sturm geraten sind, gerade nachdem sie auf einem der Höhepunkte ihrer Dienstzeit mit Jesus waren. Jesus hat ein Wunder gemacht, Kranke wurden gesund, 5000 Männer und dann noch die Frauen und die Kinder wurden gespeist. Und sie waren so am Höhepunkt von ihrer Dienstzeit mit Jesus und sie haben ein großes Wunder erlebt. Viele Menschen wurden versorgt mit Essen. Und jetzt sind sie plötzlich mitten auf dem See Genezareth in einem Sturm. Mir kommt es irgendwie bekannt vor. Gerade noch die Begegnung mit Jesus und plötzlich ist man mitten im Leben und mitten vielleicht in einer Herausforderung. Und für sie war die Situation so, werden wir das überhaupt überleben, weil der Sturm war so gewaltig. Also wir sehen in dieser Geschichte, sie hatten eine große Herausforderung und ich denke, wir leben auch in Zeiten, wo wir große Herausforderungen vor uns haben. Und da gibt es ja mehrere Quellen, wo wir herausgefordert sind. Wie entwickelt sich die Welt? Wie entwickelt sich die Politik? Dann gibt es die Herausforderungen in uns selber. Und dann gibt es natürlich noch die Herausforderungen des Glaubens. Erster Punkt, Herausforderungen in der Weltpolitik. Da gibt es ja schon so ein paar Dinge, die uns heute Abend auch bewegen. Da gibt es Staaten mit politisch fragwürdigen Zielen, die gleichzeitig auch so eine hohe militärische Schlagkraft haben. Wir haben Krieg mitten in Europa, wir haben Konflikte China und Taiwan, wir kennen Nordkorea, die Atomversuche machen, wir wissen, dass der Iran auch nicht gerade zu den menschenfreundlichen Systemen gehört, wir sehen die Konflikte im Nahen Osten und da gibt es Länder, die ja für die globale Sicherheit eine Bedrohung darstellen, zumindest aus menschlicher Sicht. Und wir leben in einer Zeit, wo sich Seuchen so schnell verbreiten durch die Globalisierung. Haben wir gesehen bei Covid-19, in China angefangen, nachher auf der ganzen Welt. Wir haben das Problem der globalen Erderwärmung und dadurch werden auch die Naturkatastrophen ein bisschen mehr, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal am Silvester 19, 20 Grad hatte. Also hast du überlegt, ziehe ich ein langärmeliges Hemd an oder gehe ich mit dem T-Shirt raus? Ein weiteres Problem ist ja die Verknappung von Wasser, von Trinkwasser. Wir haben Probleme und Überlastung von der Altersvorsorge. Die Altersarmut nimmt zu. Und dann sehen wir noch die Ratlosigkeit bei vielen Politikern und auch in der Führungsetage. Und in dieser Ballung empfinden wir es zumindest, haben wir es ja gar nie so, ist es noch nie vorgekommen, aus meiner Sicht. Und wenn man das alles so zusammennimmt, hat es eigentlich so das Potenzial von einer Zeitbombe. Und wenn man das hört, kann es einem ja fast schwindelig werden. Und so kann man sagen, die Welt befindet sich in einem großen Sturm. Also ich glaube nicht, dass wir im Moment in sehr ruhigen Zeiten leben. Oder wie empfindet ihr das? Ich weiß es nicht. Dann gibt es natürlich die Herausforderung noch in uns selbst. Das ist der zweite Punkt. Wir haben gemerkt, viele Menschen in unserem Land leiden an psychischen Störungen. Covid-19 hat das noch ein bisschen mehr gemacht. In Beziehungen, am Arbeitsplatz nehmen wir wahr, dass die Kälte zunimmt. Arbeitskollegen, die gut miteinander ausgekommen sind, da denkst du, was ist jetzt passiert? Die bekriegen sich die ganze Zeit. Wir sehen das, das nimmt zu in der Familie, am Arbeitsplatz. Da ist viel Not, da ist viel Leid, da ist auch viel Krampf. Und da merken wir, Menschen befinden sich im Sturm. Und dann gibt es auch noch die Herausforderung für uns als Gläubige. Gibt es die? Ich denke ja. Wir alle sehen uns doch so, dass es in unserem Land einen geistlichen Durchbruch gibt. Einen Aufbruch, es vorwärts geht. Du hast Sehnsucht nach einem geistlichen Durchbruch bei dir selber, der noch nicht gekommen ist. Und du brauchst jetzt vielleicht dringend Heilung für deinen Körper, für deine Seele. Und du bist immer noch krank. Du brauchst ein Wunder in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, im Beruf. Aber bis jetzt ist noch nicht aufgegangen. Du bist in einem Sturm. Oder auch in deiner Glaubensbeziehung. in deiner Beziehung zu Gott, können wir in einem Sturm leben. Und Jesus selber sagt ja, dass in den letzten Tagen, und wir denken, dass wir in den letzten Tagen leben, dass die Konflikte, die Kriegen und die Krisen zunehmen werden. Und nun in dieser Geschichte sind die Jünger mitten im Sturm. Und die hatten keine andere Wahl, die konnten jetzt nicht sagen, eigentlich habe ich keine Lust auf Sturm. Hätten sie ja sagen können, aber sie waren mittendrin. Sie mussten dem Sturm ins Auge blicken. Und dann ist ja die spannende Frage, was tun die Jünger, was tue ich, was tust du, wenn du an einem Lebenssturm bist? Wenn dir das Leben lauter Stürme beschert. Also ich bin heute Morgen nicht aufgestanden und habe gesagt, ich könnte mir eigentlich mal wieder meinen Kopf an der Ecke anstoßen. Das ist einfach so passiert aus Schusseligkeit. Und die Frage ist doch, wie gehen wir mit unseren Lebensstürmen um? Was haben die Jünger gemacht? Also das wäre der zweite Oberpunkt, hat jemand eine Antwort? Das kann man nachlesen in 25 bis 26. Also die Jünger haben Folgendes gemacht. Sie sind erstmal, die waren ja Fischer, die waren ja bootserfahren. Das waren ja Leute, die immer wissen, wie man mit dem See Genezareth umgeht. Die waren sicher auch das erste Mal im Sturm. Und die haben erstmal aus eigener Kraft gekämpft und denken, das kriegt man schon hin. Und dann merken sie, hey, das ist vergeblich. Und dann denkt man doch, eigentlich hätten sie es doch wissen müssen, Jesus ist ein Gott, der Wunder tut. Aber was machen sie? Statt sich an Jesus zu wenden, versuchen sie es erstmal selber. Und da muss ich ganz ehrlich eingestehen, mir passiert es manchmal auch, dass ich selber versuche, da noch ein Rädchen drehen, da noch eine Aktion, da noch 5 Minuten länger beten. Ist ja in sich alles nicht schlecht, aber erwarte ich, dass Jesus denn kommt? Und Menschen auch in der heutigen Zeit versuchen ja, Antworten zu finden. Auf die Herausforderungen ihrer Zeit oder auf unserer Zeit. Die einen gehen einfach ihren Weg weiter, als wäre nichts passiert und denken, lass uns das Leben einfach genießen. Andere versuchen, die Welt zu verändern. Die werden Aktivisten. Die versuchen, Kraft und Stabilität durch eine Weltgemeinschaft anzustreben. Andere tauchen in die Welt des Geistes ab. Sie nehmen Abschied von den Herausforderungen der Zeit. Sie suchen irgendeiner spirituellen Sphäre nach Antworten. Dann gibt es andere, die leugnen die Realität. Und dann merken wir, all die menschlichen Antworten auf Schwierigkeiten können uns gar keine Antworten wirklich geben. Da gibt es nirgends so eine griffige Antwort, welche unser Heute und unser Morgen verändern kann. Und dann bleibt alles beim Alten. Dann kann man sich ja die Frage stellen, die Zukunft, was bringt sie? Wer hat die Antwort? Und in dem Sturm haben die Jünger plötzlich gemerkt, wir haben eigentlich auch keine Antwort auf das Problem. Wir kriegen das mit dem Sturm nicht in den Griff. Und dann ist, und das finde ich so das Tolle an der Geschichte, da passiert was Außergewöhnliches. Im Sturm erscheint ihnen Jesus. Plötzlich ist Jesus auf der Bildfläche. Und was macht er? Er stillt den Sturm und die Wellen. Und das zeigt mir, ich kann in meinen Lebensstürmen Jesus vertrauen. Ich weiß, wenn er kommt, verändern sich Dinge. Und das ist so das, was Jesus uns auch fürs neue Jahr zurufen möchte. Wer ihm vertraut, wird nicht sinken. Der wird nicht untergehen. Dritter Punkt, Vertrauen lohnt sich. Und das, da möchte ich einfach mal so einen Bezug auf Jesus nehmen, warum es sich lohnt, Jesus absolut zu vertrauen. Erster Grund, Jesus zu vertrauen, ist, er kennt den Weg. Und da sind wir schon bei 5, das ist ein bisschen, genau. Er kennt den Weg. Also wir machen es nicht wie die Esoteriker, nicht der Weg ist das Ziel, sondern unser Ziel ist Jesus, weil er den Weg kennt. Und wenn du im Sturm bist und keinen Ausweg hast, die Jünger hatten auch keinen Ausweg, aber Jesus hat ihnen einen Ausweg geschaffen, wo es eigentlich gar keinen Ausweg gab. Da mitten im Sturm, mitten im Wasser. Und wenn der Herr unseres Lebens ist, müssen wir nicht mehr suchen, weil er der Weg ist und weil er die Lösungen hat. Der zweite Grund, Jesus kann Herzen verändern. Wir wissen, viele Konflikte, die es gibt in der Gemeinde, in der Familie, im Beruf, die entstehen. Warum? Durch unseren menschlichen Egoismus, wegen unserer Selbstsucht. Und genau darauf hat Jesus eine Antwort. Jesus kann uns befreien von unserer Ich-Bezogenheit, von unserer Selbstsucht. Der dritte Grund ist, Jesus kennt die Menschen. Und das finde ich das Gute. Wir können Jesus vertrauen, weil er weiß, wie ich ticke, weil er weiß, wie du tickst. Er weiß, warum du so bist, wie du bist. Und er versteht dich besser als jeder andere. Er versteht dich manchmal sogar besser, wie du dich selber. Das ist auch schon festgestellt. Wenn Jesus so uns begegnet und uns die Antworten gibt, dann merken wir, hey, Jesus kennt mich, er weiß, was ich brauche. Was immer dein Sturm sein mag, auch heute Abend, du brauchst es Jesus nicht zu erklären, er war selber Mensch. Das haben wir gerade vor einer Woche gefeiert. Jesus kam auf die Erde an Weihnachten. Er hat die Dinge selber erlebt, als er auf der Erde war. Und er kennt dich. Und es freut mich, dass Jesus mich kennt. Und weil er mich kennt, so viel besser wie ich mich selber, kann ich ihm vertrauen. Und weiterer Grund, Jesus zu vertrauen, das ist der vierte Grund, er liebt dich. Also es ist nicht so, wenn du in einem Lebenssturm bist, dass Jesus sagt, ja gut, das halte ich jetzt mit dir gerade noch so aus, so, ich dulde dich in meiner Nähe oder in meinem Umfeld. Und er liebt dich auch und er mag auch dich, wenn du dich selber vielleicht gar nicht leiden magst. Ich habe auch schon Situationen gehabt, wo du gedacht hast, ich mag mich nicht selber. Wo wir sagen, bis hierhin und weiter. Und dann spricht Jesus uns zu, hey, ich liebe dich, ich bin für dich, ich bin bei dir, ich bin mit dir. So wie du bist. Und ich habe Interesse an der Beziehung zu dir. Er möchte nicht, dass du alleine durch die Stürme gehst. Ein fünfter Grund, Jesus zu vertrauen, ist, er hat den Teufel, den Tod und die Hölle überwunden. Das ist mal eine Aussage. Also den Tod, den drohenden Tod, die Quellen des Böses auf dieser Welt hat Jesus überwunden. Und deshalb können wir ihm vertrauen, weil er den Tod überwunden hat. Und deshalb stehen wir auf der guten Seite, auf der siegreichen Seite. Wenn wir Jesus vertrauen, der ja die Sünde des Unglaubens getilgt hat, und wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir auch nicht enttäuscht. Weil er die größten Dinge überwunden hat, wird auch mit meinem Problem, mit meinem Lebenssturm zurechtkommen. Er hat über die Mächte, über den Teufel triumphiert. Und wenn wir ihm vertrauen, sind wir auf der sicheren Seite. Ein sechster Grund, Jesus zu vertrauen, er hält seine Versprechen. Manche, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war schon in Lebenssituationen und habe gedacht, lieber Heiland, wann greifst du endlich ein? Wie lange noch her? Kennst du das? Ich weiß nicht, ob du das auch schon gehabt hast. Mir geht es manchmal so, boah, lieber Heiland, du kennst doch, du weißt es doch. Und manchmal haben wir so das Gefühl, Gott kommt manchmal sehr spät. Er kommt, aber er kommt doch sehr spät. Und wisst ihr, warum er das macht? Um dein Vertrauen in ihn zu stärken. Genau wie in unserer Geschichte. Wenn ihr den Vers 22 noch gelesen hättet, hättet ihr feststellen können, dass Jesus die Jünger selber aufs Meer geschickt hat. Er hat gesagt, steigt jetzt ins Boot. Also sie haben gemacht, was er ihnen gesagt hat und plötzlich sind sie im Sturm. Also Jesus hat sie aus Wasser, aus Meer geschickt. Und wann ist Jesus gekommen? Am 3 Uhr morgens. Ich glaube, die waren schon ziemlich fertig mit den Nerven und mit ihren Kräften auch. Aber was wir wissen dürfen, er hält seine Versprechen. Manchmal dauert es, bis er es erfüllt, was er versprochen hat. Dann kann man sich ja immer fragen, warum ist denn das so? Warum macht Gott das so? Aber es ist nicht so, wenn ich immer das bekomme, was ich will, dann brauche ich ja nicht mehr Vertrauen. Dann wird es zur Selbstverständlichkeit. Ich bete, die Antwort kommt. Dann wird eine Beziehung oberflächlich. Das machen wir bei unseren Kindern ja auch nicht so. Ich weiß nicht, als Kind hat man ja viele viele Wünsche und die Eltern sagen einem ab und zu, dass man warten muss. Das ist einfach so. Die Frage ist doch, wenn ich warten muss, vertraue ich Jesus trotzdem? Vertraue ich, wenn es auch anders kommt, wie ich mir das vorgestellt habe? Als ich mir es ausgedacht habe. Aber das ist das, was Gott sucht, dass wir ihm vertrauen, wenn Dinge anders passieren, wie wir denken, dass sie passieren sollten. Seht, wir wissen, dass Abraham der Vater des Glaubens ist. Kann man im Wort Gottes so nachlesen. Und Gott sagt, dass durch ihn alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Und dann hat er ihm ein Versprechen gegeben, dass er ihm einen Sohn schenken wird. Das war ja auch so eine Geschichte. Da denkt man, warum schenkst du ihm den Sohn nicht mit 40, 50? Da war er schon ein ziemlich alter Papa, seine Frau war auch schon ziemlich alt. Und dann kommt der Sohn. Das ist die Situation. Endlich kommt der Nachkomme, der Abraham hat sich sicher gefreut, hat gesagt, super, Gott hält seine Versprechen. Und dann kommt eine Anweisung von Gott. Und Gott sagt ihm, jetzt geh mal auf den Berg. Und opfer mir deinen Sohn. Ich weiß nicht so, wie es dir emotional da gegangen wäre. Und er musste es machen, weil Gott es ihm gesagt hat. Und Gott hat da das Vertrauen von Abraham geprüft. Und wie lange hat es gedauert, bis Gott eine Lösung gebracht hat? Sehr lange. Kurz bevor Abraham das Messer gezogen hat, und an seinen Sohn Hand anlegen wollte, hat Gott einen Ausweg geschaffen. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen, wenn er auch manchmal später kommt, wie wir es erwartet hätten. Und ein siebter Grund, das ist der letzte Grund, ein siebter Grund, Jesus zu vertrauen, weil er versprochen hat, mit uns zu sein. Er sagt selber in seinem Wort, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es lohnt sich, Jesus zu vertrauen. Warum? Weil er Gott ist. Weil er zu Rechten des Vaters sitzt und unser Fürsprecher beim Vater ist. Weil ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Egal wie es dir geht, Gott zu vertrauen ist immer richtig. Weil er Gott ist und weiß, was er tut und wenn er eingreift. Vertraue Jesus, vertraue, dass er kommt. Wenn nötig, kommt er sogar übers Wasser. Und das ist, finde ich, das Großartige. Ein vierter Hauptpunkt. Glaube Jesus. Die Frage ist ja, was ist denn dieser Glaube? Und wie können wir diesen Glauben haben, dass wir an Jesus glauben? Glauben bedeutet ja, Gott mehr zu vertrauen als den Umständen, als das, was ich vor Augen habe. Und Glaube ist ja oft so ein Prozess. Das beginnt oft mit einem kleinen Schritt. Dann hat man eine Erkenntnis, Herr Gott könnte mir in meinem Lebenssturm auch helfen. Also es gibt die Möglichkeit, dass Gott eingreifen könnte. Mit dieser Idee beginnt es manchmal. Und dann wird der Glaube zu einem Fürwahrhalten wachsen. Das heißt, in dir wächst die Zuversicht, dass die Möglichkeit, Gott etwas tun kann, auch für deine Situation besteht tatsächlich. Und schließlich wächst der Glaube und sie wird zu deiner Glaubensüberzeugung. Das ist ein echtes Vertrauen. Du verlässt deine Sicherheiten und vertraust Gott, dass er es richten wird. Und das ist manchmal gar, finde ich, nicht so einfach. So zu warten, bis Gott kommt und dann eingreift. Und wir setzen unser Vertrauen auf Jesus. Und dann ist der Glauben keine Illusion. Sondern der Glaube stützt sich auf unseren lebendigen Gott. Und wenn wir diesen Glauben haben, rufen wir diesen Gotteswirken auf den Plan. Und wisst ihr, die größte Sünde für uns Christen ist eigentlich der Unglaube. Und wisst ihr warum? Weil wenn Unglaube da ist, kann Gott nichts wirken. Das ist Jesus passiert in seiner Heimatstadt. Also Unglaube macht Gotteswirken unmöglich. Und das haben wir auch als gestandene Christen immer wieder nötig, uns das vor Augen zu halten, erinnert zu werden. Wirf dein Vertrauen nicht weg. jetzt bete ich schon 20 Jahre, dass Gott die Situation verändert und es ist immer noch nicht passiert. Wirf ich denn mein Vertrauen weg oder glaube ich fest, dass Gott zu seinen Zusagen steht? Ihm ganz zu vertrauen ist so entscheidend, gerade wenn wir in den Lebensstürmen uns befinden. Und manchmal müssen wir auch blind vertrauen. Ich vertraue dir einfach, Jesus, auch wenn ich, das singen wir sogar in einem Lied, auch wenn ich gar nichts fühle von deiner Nacht, du bist mir nahe, auch in der Nacht. Also, ich mag das ja so die Berührung von Jesus, so zu wissen, Gott ist jetzt da, er berührt mein Herz, er berührt meine Seele. Und ihm trotzdem zu vertrauen, wenn ich das auch nicht spüre, wenn ich auch keinen Erfahrungshorizont habe oder Erfahrungsbeweise über die Situation, auf die ich mich verlassen könnte. Und genau da setzt doch der Glaube an. Dort, wo wir nicht sehen und doch vertrauen. Unterpunkt von diesem Punkt, was geschieht, wenn wir vertrauen? Ganz einfach, Gott macht was. Gott spricht dann in unsere Situation herein. Das hat er bei den Jüngern gemacht, das macht er bei allen, die trotz Wellen und Sturm ihm vertrauen. Er begegnet seinen Jüngern und er möchte auch uns im Sturm begegnen. Vertrauen bewegt Gottes starken Arm. Und manchmal dauert es nur unnötig lange und das ist so. Wenn ich mein Vertrauen nicht auf ihn setze, sondern es meine, ich schaffe es aus eigener Kraft und selber im Sturm rudere, bis ich müde werde und sage, okay, Herr, ich gebe auf, mach du es jetzt. Aber wer mit Gott geht, der merkt bald, dass aus dem Vertrauen immer wieder schauen wird. Also wir vertrauen Gott und dann sehen wir ein Resultat. Und der zweite Punkt, und dann komme ich auch langsam zum Ende meiner Gedanken für diesen heutigen Abend, Vertrauen wird belohnt. Und das gleich doppelt. Wer hat nicht gerne doppelte Belohnung? Ich schon. Einerseits wird es belohnt, dass wenn wir Gott vertrauen, schon in unserer Lebenszeit uns immer wieder begegnet und uns auch beisteht. Aber es wird auch belohnt werden, dass wir mal für Zeit und Ewigkeit bei Gott sein werden. Und wer Jesus vertraut, wird nicht enttäuscht. Uns, wir wissen nicht, was 2023 kommt, aber wenn wir Jesus vertrauen, wird uns die Zukunft nichts anhaben. Was wir machen müssen, ist, wir müssen Jesus in unser Lebensboot mit einsteigen lassen und sagen, du bist der Kapitän, du führst mein Lebensschiff, dir vertraue ich, du kennst den Kurs, du kennst den Weg, ich bin bei dir, ich gehe mit dir, Jesus. Das passiert doch, wenn wir sagen, dass Jesus der Herr unseres Lebens sein soll. Dann sagt er, was der Tarif ist. Und wenn wir ihm die Führung überlassen, dann wird er auch das Seine tun können. In dir und durch unser Leben. Und die Frage an uns heute Abend ist, möchten wir Jesus ganz vertrauen? Auch 2023? Der Herr hat einen guten Plan für dein Leben, egal wie deine Umstände jetzt sein mögen. Und ich möchte mit dem Gedanken schließen, den ich schon an der Heiligabendandacht euch gesagt habe, weil er zu mir persönlich gesprochen und ich möchte es euch einfach nochmal zurufen. Mit der Geburt Jesus kam Immanuel, Gott mit uns auf die Erde. Und wir wissen, Gott ist mit uns, Gott ist bei uns und Gott ist für uns. Und mit diesen Gedanken möchte ich diesen Abend schließen. Der Herr segne euch und bringt einfach Jesus euer Leben wieder ganz neu hin und vertraut ihm auch, wenn ihr vielleicht schwierige Situationen habt, Lebensstürme habt. Gott ist mit euch und bei euch, wenn wir ihm vertrauen. Amen. Wir wollen ja miteinander das Abendmahl auch feiern. Und ihr werdet euch gewundert haben, worum